FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Dr. Matthias Dannenmann. Festhalten, was festhält. Umkehren hat Zukunft. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe heute durch die Sendung. Die Zeiten haben sich geändert. Nichts funktioniert, weil es immer so war. Keine Norm gilt, weil sie immer galt. Was gestern noch richtig und erfolgreich war, stimmt heute in vielen Fällen schon nicht mehr. Immer wieder erfahren Menschen, wie ihre Welt zusammenbricht und meinen, sich in einer ausweglosen Situation zu befinden. Das Buch »Festhalten, was festhält« möchte uns dazu ermuntern, dass wir nicht von Angst, Resignation und Einsamkeit prägen lassen. Der Autor Dr. Matthias Dannenmann studierte evangelische Theologie und hat interessante Stationen aus seinem beruflichen Leben. Bezirksjugendpfarrer, Gefängnispfarrer an der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Moabit. Er war Dozent an der North Yarmouth Academy in den USA. Lange Jahre Generalsekretär des ZVJM Gesamtverbandes. Ist Mitglied in der Deutschen Synode der EKD und Kurator des christlichen Jugenddorfwerbs in Deutschland. Geschäftsführer und Pfarrer in Bad Waldsee und. Herr Dr. Dannenmann, was hat Sie dann bei diesen vielen Aufgaben auch noch zum Schreiben gebracht?
Ich bin aufgewachsen in einem Haus, wo viel gelesen wurde. Überall gab es Bücher. Meine Eltern haben viel gelesen. Wir wurden hineingeführt in das Lesen und es hat sehr viel Freude gemacht von Anfang an. Und dann begann ich in Schulzeiten schon für eine Zeitung zu schreiben, immer mal wieder Berichte zu erstatten. Später dann, nachdem ich Austauschschüler war an einer Schule in Chicago, berichtete ich über den Aufenthalt als Austauschschüler in Amerika. Und als ich Student war in Heidelberg und in Erlangen, bekam ich die Anfrage, ob ich die verantwortliche Redaktion übernehme für eine Zeitschrift für junge Menschen, die Glocke. Das habe ich während der ganzen Studienzeit getan. Und so bin ich hineingewachsen in das Schreiben und Lesen und begann dann auch über Vorträge, die veröffentlicht wurden, Bücher zu schreiben.
Und wie kam es dann zu diesem Buch »Festhalten, was festhält? Umkehren hat Zukunft«?
In meinen Erfahrungen und Gesprächen bin ich immer wieder darauf gestoßen, wie Menschen in bestimmten Punkten und Situationen ihres Lebens nicht weiter wissen und sich fragen, wie geht's weiter? Wo kann ich mich festhalten? Was ist Grundlage meines Lebens? Und viele befinden sich dann in Ängsten und Resignationen, Hoffnungslosigkeit. Und dieses Buch möchte dazu einladen, den Menschen Hoffnung zu geben, indem es ganz konkret eingeht auf Kernkompetenzen des Menschen. Kernkompetenzen, die seit Jahrtausenden gefragt sind und die Menschen auch erfüllen können und sie weiterführen können. Kernkompetenzen zum Beispiel spreche ich an in diesem Buch. Sprechen, was heißt das? Sprechen. Oder Freude an Musik. Oder Lesen, die Bedeutung des Lebens, die Bedeutung des Lesens. Oder viele Menschen können erzählen. Wie kann ich die Gabe des Erzählens verstärken? Wie kann ich Entscheidungen treffen? Wie werde ich herangeführt, dass Entscheidungen auch getroffen werden können und nicht immer nur faule Kompromisse gemacht werden? Also, es ist wichtig, wieder diese Kernkompetenzen ins Auge zu fassen und diese Kernkompetenzen neu in den Blick zu bekommen und auch neu zu erlernen.
Und davon bekommen wir jetzt sicherlich eine Kostprobe.
Mobilität ist für junge Menschen von großer Bedeutung. Jugendliche haben das Bedürfnis, möglichst flexibel, kostengünstig und sicher von einem Ort zum anderen zu kommen. Vor dem Hintergrund der Ablösung vom Elternhaus und der Herausforderung, neue soziale Beziehungen zu gestalten, verlagern viele Jugendliche diese Bedürfnisse auf die Gruppen Gleichaltriger. Diese Gruppen sind wichtige Orte der Identitätsfindung, in denen man persönliche Positionen bilden und erproben kann. Hier wird mit Normen und Werten experimentiert, um schließlich die Frage, wer bin ich, versuchen zu beantworten. Die Familie im Blick zu halten und sie in jeder Hinsicht zu unterstützen, ist für die personale Entwicklung junger Menschen von entscheidender Bedeutung. In kaum einem anderen Feld menschlichen Lebens wird deutlicher, als in der Begleitung junger Menschen spürbar, ob das Denken und Handeln der Älteren gegenüber den Jüngeren ein Lippenbekenntnis ist oder auf praktische Lebenswirklichkeit zielt. Junge Menschen erfassen ganz schnell, was sich hinter den Worten und Handlungsweisen ihrer Eltern und älteren Begleiter verbirgt. Die 6. Shell-Jugendstudie stellt fest, es sei auffällig, dass für Jugendliche heute die Familie so wichtig ist wie für kaum eine Generation davor. Eine große Mehrheit der Jugendlichen gibt an, dass sie trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten mit ihren Eltern zurecht und klarkommt. Im Blick auf die letzten beiden Shell-Studien zeigte sich, wie sehr sich ein entspanntes Verhältnis zu den eigenen Eltern als Normalfall für die Jugendlichen etabliert hat. Familie ist eben mehr als die Erziehung kleiner Kinder. Familie erstreckt sich über die Generationen. Sie ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Sie ist kein Auslaufmodell. Im Gegenteil. Sie leistet einen unverzichtbaren Beitrag im Rahmen unserer Wertegemeinschaft und sie ist damit die Grundlage unseres sozialen Gesellschaftssystems. Die Familie steht heute allerdings am Scheideweg. Wenn 40-50% der Kinder in unserer Gesellschaft voraussichtlich ihre Kindheit und Jugend nicht in der Familie abschließen, in die sie hineingeboren wurden. Es muss weiter damit gerechnet werden, dass mehr als ein Drittel aller Ehen früher oder später in Deutschland durch die Gerichte geschieden wird. Diese Entwicklung zeigt, dass die Familie immer weniger ihrem Auftrag in der Gesellschaft nachkommen kann. In Familien wird jedoch der Grundstein auch für unsere Gesellschaft von morgen gelegt. Unter guten Bedingungen können hier Fähigkeiten entwickelt, Glauben und Werte vermittelt werden, die für die Zukunft unseres gemeinsamen Lebens in der Gesellschaft unerlässlich sind. Sorge bereitet mir die Frage, wie junge Menschen den Weg in ihre Zukunft finden und gestalten wollen. Wenn sie immer weniger wissen, was ein bleibender Sinn ihres Lebens bedeutet. Kein Mensch kommt an Fragen vorbei wie, wer bin ich? Woher komme ich? Was gibt mir heute im täglichen Leben Orientierung? Nach welchen Maßstäben will ich künftig leben? Die neueste Shell-Studie bringt ernüchternd zum Ausdruck, wie sich junge Menschen immer mehr vom christlichen Glauben entfernen. Für nur noch 27% der Katholischen und 23% der evangelischen Jugendlichen in Deutschland spielt der mit der Bibel und den Kirchen verbundene Gottesglaube eine wichtige Rolle. Der Glaube ist für sie spannend, soweit er möglichst wenig mit Kirche zu tun hat. Für Projekte in den Kirchen jedoch sind Jugendliche immer wieder zu begeistern. Für viele ist das Erlebnis von Gemeinschaft in christlichen Gemeinden und Verbänden wichtig. Viele nehmen auch an überregionalen, nationalen und internationalen christlichen Veranstaltungen teil. Rückblickend möchte ich sagen, dass es für mich persönlich als Jugendlicher wichtig war, den CVJM kennengelernt zu haben und in diesem aufgewachsen zu sein. Der CVJM als eine christliche Jugendbewegung möchte insbesondere jungen Menschen das Erlebnis einer vielfältigen Gemeinschaft anbieten und ihnen die Botschaft des Evangeliums für ihr Leben nahebringen. Die Botschaft des Evangeliums möchte sich, das ist ihr ständiger Auftrag, für Jugendliche in ihren unterschiedlichen Lebenslagen einbringen und einsetzen. Ich komme zu einer wichtigen Kernkompetenz. Sprechen. Ein Geschenk zum Leben. Es gibt heute nahezu 7000 verschiedene Sprachen. Die Sprachforschung stellt fest, dass alle Kinder in der Lage sind, jede Sprache schnell zu lernen und akzentfrei zu sprechen. In unserer frühkindlichen Phase hätten wir perfekt Swahili, Mandarin, Chinesisch oder irgendeine Indianersprache lernen können, wenn man in unserem sozialen Umfeld diese Sprachen mit uns gesprochen hätte. Diese Erkenntnis ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Sie hat jedoch nichts von ihrer Rätselhaftigkeit und Faszination verloren. Wir brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, welche Anstrengung und Zeit es einen Erwachsenen kostet, eine Fremdsprache zu erlernen. Wir wissen heute, dass die Sprachentwicklung eines Kindes schon vor der Geburt ihren Anfang nimmt. Sobald das Empfinden des Ungeborenen reif genug ist, Rhythmus und Melodie der mütterlichen Sprache wahrzunehmen, beginnt dessen Sprachentwicklung. Kinder erkennen nach ihrer Geburt die Stimme ihrer Mutter, die sie bereits vor ihrer Geburt im Mutterleib wahrgenommen haben. Durch die Stimme entsteht ein intimer Dialog zwischen Mutter und Kind. Schon das ungeborene Kind lauscht der Stimme der Mutter und nimmt damit Anteil am Leben der Mutter. Es merkt sich die Stimme, sie prägt sich ihm ein. Es kann noch nicht verstehbar antworten, die Wortinhalte bleiben verborgen, aber es bekommt Erregung und Ruhe, Freude und Anspannung, Trauer und Liebe mit. Es erfährt, dass die Sprache eine Stimme der Seele ist. Von der 32. Schwangerschaftswoche an ist das ungeborene Kind zu hören und es nimmt seinerseits die niederfrequenten Komponenten ebenso wahr wie die Herz- und Gefäßgeräusche. Nach der Geburt ist der Säugling in der Lage, diese Geräusche wiederzuerkennen. Das ungeborene Kind steht in engster Beziehung zur Mutter. Es spürt ihre Stimmungsschwankungen. Wie wichtig ist es deshalb, dass Mütter mit ihren Kindern sich immer wieder Zeit für Zwiegespräche nehmen und ihre Kinder am Klang ihrer Stimme teilnehmen lassen. Die Vorbereitung und Anbahnung des Spracherwerbs beginnt also bereits vor der Geburt und setzt sich unmittelbar nach der Geburt fort. Das neugeborene Kind bringt für den Spracherwerb einzigartige Voraussetzungen mit. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass die Zeit nach der Geburt für das Baby ungeheuer wichtig ist. Für das Wohlbefinden von Kindern und deren zukünftiges geistiges, körperliches und seelisches Leben werden durch die Erfahrung einer liebevollen Zuwendung nach ihrer Geburt lebenswichtige Eindrücke vermittelt. Schon in den ersten Tagen nach der Geburt ist die Zuwendung mit dem Sprechen für die Prägung des Kindes von entscheidender Bedeutung. Für überzeugte Christen ist die Bibel Gottes Wort. Sie verstehen die Bibel nicht nur so, dass sie Worte Gottes enthält, sondern dass die Bibel insgesamt Wort Gottes ist. Sie wissen aber auch, dass die Bibel nicht gleichsam vom Himmel gefallen ist, sondern dass sie von Menschen in unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Situationen und unterschiedlichen Sprachen aufgeschrieben wurde. Sie hat einen Lebenslauf. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis die Bibel in der Form zusammengearbeitet war, wie wir sie heute lesen können. Die vielen Verfasser der Bibel waren an ihre jeweilige Zeit und an die von der jeweiligen Zeit geprägten Vorstellungen gebunden. Aber die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Aus ihren menschlichen Worten redet Jesus Christus zu uns. Er ruft durch die Worte der Bibel die Menschen zum Glauben. Menschliches Wort und göttliches Wort sind hier ineinander verbunden und gebunden. Das Wort der biblischen Überlieferung, die Verkündigung und Lehre der Evangelisten, Apostel und Propheten, das ist das entscheidende Vermächtnis an die Kirche. Nicht die Tat steht am Anfang, wie es Goethe in seinem Faust geschrieben hat. Also nicht die Aktion. Entscheidend ist und bleibt das Wort Gottes. Sein schöpferisches Wort hat die Welt ins Dasein gerufen. Seinem Wort verdanken wir Menschen unser Menschsein. Durch sein Wort hat er die Kirche gegründet. Dieses Wort hat Bestand. Es ist das Wort der ersten Zeugen, die Botschaft derer, die Jesus Christus begegnet sind, die seine Worte gehört und seine Taten miterlebt haben. Wir erfahren im täglichen Leben, wie erst durch das Wort eine Verbundenheit zwischen uns Menschen entstehen kann. Andererseits erfahren wir immer wieder schmerzlich, wie durch die Verbindung vieler Wörter durch unsere Sprache wir nicht das rechte Wort finden. Ganz anders ist es mit Gott. Ein für allemal, bezeugt der Hebräerbrief, ist Gottes Wort nicht an Buchstaben gebunden, sondern ist eine Person, Jesus Christus. Und dieses Wort ist von Anfang an eins mit dem Vater. Es will gehört werden und sucht den Glauben der Menschen, ein Glauben, der sich dem Wort Jesus Christus anvertraut. Die entscheidende Wirkung des Wortes Gottes ist, dass es die Menschen zum Glauben an ihn ruft. Gottes Wort ist nicht nur Information über ihn, es ist Anrede durch Gott. Der Tonfall, in dem Gott zur Sprache kommt, ist das einladende, liebevoll, eindrückliche Bitten, nicht der Zwang. Gott gibt den Menschen Raum zu hören und zu antworten. Wo Gott zur Sprache kommt, scheiden sich Unglaube und Glaube. Der Unglaube wendet sich ab, verschließt sich dem Anspruch Gottes, geht seine eigenen Wege. Der Glaube wendet sich Gott zu, antwortet ihm und lässt sich von Gott neue Wege zeigen. Wenn wir so vom Wort Gottes sprechen, sagen wir, dass dieses die Mitteilung des Glaubens ist. Wort Gottes und Glaube gehören unmittelbar zusammen. Weil Gott uns Menschen Heil und Zukunft zusprechen möchte, sind seine Worte für uns tägliches Leben ermutigend, wegweisend und voller Hoffnung.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Matthias Dannenmann. Festhalten, was festhält. Radio Fips, die Lesebühne. Dr. Matthias Dannenmann. Festhalten, was festhält. Dr. Matthias Dannenmann hat die Musik zur Sendung selber mitgebracht. Jürgen Wehrt, Nahaufnahme. Ich habe ihn gebeten, dass er uns ein bisschen was über Jürgen Wehrt erzählt.
Du bist ein Engel, singt Jürgen Wehrt. Das ist sein Lied auf seiner neuesten CD. Wir hören noch weitere Lieder von ihm in dieser Sendung. Jürgen Wehrt ist ein christlicher Liedermacher und Sänger und ist bekannt geworden durch die Leitung des Evangelium-Rundfunkes und hat viele Jahre mit seiner Musik über den Evangeliumsrundfunk die Botschaft verkündet. Heute ist er in vielen Gemeinden präsent mit Musikabenden und Gesprächen und ist immer ein Gewinn, ihn zu hören und mit ihm zu sprechen.
Dann freuen wir uns auf einen weiteren Leseblock aus dem Buch Festhalten, was festhält. Umkehren hat Zukunft.
Freude an Musik gewinnen. Nicht die Männer haben die Musik erfunden, sondern die Frauen. Das behauptet Sandra Trehub von der Universität Toronto. Die ersten Stücke seien Schlaflieder gewesen, mit denen Kinder beruhigt wurden. Kinder seien von Geburt an sehr empfänglich für Musik. Sie mögen Gesang, vor allem wenn er von der Mutter kommt. Der Musikforscher Daniel Levitin erzählt in seinem Buch »Der Musikinstinkt« eine Geschichte von dem Anthropologen Jim Ferguson, mit dem er seit langem bekannt ist. Ferguson, ein scheuer Forscher, führte in einem Dorf im südafrikanischen Lesotho verschiedene Forschungsstudien durch und wurde eines Tages von Einheimischen eingeladen, bei einem ihrer Lieder mitzusingen. Seine Antwort war: Ich singe nicht. Erstaunt fragten ihn die Dorfbewohner: Was bedeutet das, du singst nicht? Du redest doch. Vielen Menschen überkommt ein peinliches Gefühl, wenn es ums Singen geht. Sie haben Hemmungen zu singen, vor allem, wenn sie vor anderen singen sollen. Aber die meisten von uns verfügen über die angeborene Fähigkeit zu singen, und immer mehr Menschen besinnen sich heute auf diese Fähigkeit. Die Zeiten ändern sich. Immer mehr Menschen finden Lust am Singen, obwohl sie gleichzeitig so viel Musik hören wie nie zuvor. Die perfekt produzierten Klänge aus Radio und iPod schrecken immer weniger Menschen ab, das Singen selbst einmal zu versuchen. Sie scheinen nicht mehr auf die Ideologie von »Deutschland sucht den Superstar« hereinzufallen, nach der die Menschheit sich scharf einteilen lässt in die wenigen potenziellen Superstars und die Masse der musikalischen Analphabeten. Es gibt Menschen, die keinen Ton richtig treffen. Aber sie sind nicht in der Mehrheit. In Umfragen antworten gleichwohl regelmäßig immerhin 60%, sie könnten nicht singen, obwohl sie im Grunde singen können. Musik ist die geheimnisvolle Sprache der Menschheit, so hat es der amerikanische Volksdichter Longfellow einmal geschrieben. Musik findet sich in allen Kulturen, sie prägt Generationen und durchzieht alle sozialen Schichten. Sie ist ein einzigartiges Kommunikationsmittel, mit dem wir auch unsere tiefsten Empfindungen zum Ausdruck bringen können. Musik ist jedoch nicht nur ein Spiegel für unser Leben. Sie ist in besonderer Weise ein Instrument, mit welchem wir die aufregenden Taten Gottes besingen, bestaunen oder auch beklagen können. Deshalb stehen die eindrücklichsten Lieder in der Bibel. Musik ist die wunderbare Gelegenheit, zum Ausdruck zu bringen, was wir mit Gott erleben. Mit ihr können wir Gott loben und das Evangelium von Jesus Christus in Töne umsetzen. Sie treffen sich vor Sonnenaufgang und singen ihrem Gott. Mit diesen Worten hat der römische Statthalter Plinius für seinen Kaiser zusammengefasst, was die Christen charakterisiert. Es ging damals um die Frage, inwieweit die Christen im römischen Reich zur Gefahr werden könnten. Die Musik ist aus den Gottesdiensten nicht wegzudenken. Lieder geben Hoffnung und können gerade auch in Konfliktsituationen Kraft geben. Erste Erfahrungen mit dem Singen sammeln Kinder meist in der Familie. Das beginnt schon im Säuglingsalter. Mütter können durch Singen ihre Kinder sowohl anregen wie auch beruhigen. Auch für die Entwicklung ihrer Stimme profitieren Kinder und Jugendliche vom Singen. Wiebke Güthei und Günther Kreuz konnten im Jahr 2010 nachweisen, dass bereits 45 Minuten Stimmbildung in Kleingruppen über ein Schuljahr ausreichen, um die Qualität der Stimme so zu verbessern, dass dies präventiv für die Stimmgesundheit gesehen werden kann. Es gibt gute Gründe, um kleine Kinder an die Musik heranzuführen. Ein Kind, das Interesse und Freude an Musik findet, erhält eine Vielzahl von Impulsen für die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Musik hat eine positive Förderung für die kognitive, emotionale und soziale Entfaltung der Kinder. Spaß und Freude, Harmonie und viele gemeinsame Musikerlebnisse in einer Gruppe ermöglichen ihnen prägende Erlebnisse. Für die Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten ergeben sich daraus große Aufgaben. Sie sind angehalten, das frühkindliche Lernen, die kindliche Kreativität zu fördern. Sie müssen, um ihre Ziele verwirklichen zu können, die Eltern in den Kindergartenalltag einbeziehen. Musizieren verbindet die unterschiedlichen Erziehungs- und Bildungsaufträge. Es ist ein wesentliches Element einer ganzheitlichen Erziehung. Es sollte ein großes Anliegen aller im Bildungs- und Erziehungsbereich für Kinder Verantwortlichen sein, die Wirkung von Musik auf die Kinder zu erkennen und in die Praxis umzusetzen. Vor allem müssen die Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung auf diesen wesentlichen musikpädagogischen Auftrag vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang sei erlaubt, darauf hinzuweisen, dass in unserer Gesellschaft, auch in unseren Kirchen, die Anerkennung und Bedeutung des Berufes der Erzieherinnen und Erzieher erheblich angehoben werden müsste. Es sollte ein neues, großes Anliegen werden, diesem äußerst wichtigen Bildungs- und Erziehungsauftrage für und mit den Kindern eine in jeder Hinsicht große Priorität einzuräumen. Grundsätzlich gilt, je früher ein Kind mit Musik in Kontakt kommt, desto besser ist es für sie und ihn. Anthropologen, Psychologen und Mediziner haben erforscht und herausgefunden, dass Babys im ersten Lebensjahr ganzheitlich so intensiv und schnell wie in keinem anderen Alter lernen. Sprachliche und motorische Fähigkeiten werden gleichermaßen erworben und untrennbar mit der sozialen und emotionalen Entwicklung verknüpft. Lieder und Musik sind in allen Entwicklungs- und Lernphasen eine große Unterstützung für Motorik, Sozialisation und Sprachentwicklung. Wir wollen in diesem Zusammenhang aber auch auf die Erfahrungen der Erzieherinnen und Erzieher hören und mit ihnen zur Kenntnis nehmen, dass es verhaltensauffällige Kinder in jedem Kindergarten gibt. Sie sind in der Lage, jede konzentrierte Arbeit in der Gruppe, die Erlebnisse beim Zuhören, Spielen zu sprengen. Alle Ermahnungen helfen in solchen Situationen nicht weiter. Diese Kinder wissen gar nicht, ob sie sich integrieren wollen und ihr Verhalten verändern können. Manche Kinder wollen einfach stören. Mit Strafen ist hier nicht weiterzukommen. Nein, diese Kinder wollen Anerkennung erfahren. Ihr Selbstbewusstsein sollte gefördert werden und auf diese Weise sollten sie in die Gruppe integriert werden. Auch hier ist auf die Bedeutung der Musik hinzuweisen. Sie kann tiefgreifende Veränderungen in einem Menschen bewirken. Zitat: Musik hat nicht nur elementare Bedeutung für unsere Kultur. Sie besitzt heilende Kraft. Das weiß man seit Jahrtausenden. Unserer Zeit kommt das Verdienst zu, diese therapeutischen Einflüsse auf unser psychisches und vegetatives System erforscht und einer wissenschaftlich fundierten Therapie zugänglich gemacht zu haben. So Hermann Raue, langjähriger Präsident der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Noch weit vor Internet, Sport und Fernsehen ist das Hören von Musik die häufigste Freizeitbeschäftigung. Jugendliche hören gerne Musik. Bei den Schulaufgaben, über Walkman, beim Joggen, in der Bahn. Mit der Musik werden bewusste und unbewusste Botschaften aufgenommen. Mancher Musikstil prägt sogar das Auftreten und das Outfit Jugendlicher. TV-Shows wie DSDS werden unter Jugendlichen zu medialen Selbstläufern mit Einschaltquoten, von denen Klassikprofis nur träumen können. Warum gelingt es nicht ausreichend, Wege zur klassischen Musik, auch für Jugendliche, zu öffnen? Worin liegen die Ursachen für dieses verbreitete Desinteresse Jugendlicher? Aber es ist auch zu fragen, wo in der heutigen Kindheit und Jugend Zeit für die wichtigen prägenden Erlebnisse mit der klassischen Musik bleiben, die ein Leben lang nachwirken können. Offensichtlich wurde dieser Auftrag sehr stark an die Medien abgegeben. Zunehmend haben diese die kreativen Freiheiten besetzt und damit kulturelle Standards bestimmt. Zu viele Kinder und Jugendliche laufen Gefahr, einseitig von den Medien, von Clips in Viva und MTV bis zu den Castingshows, vereinnahmt und geprägt zu werden. Sie erfahren nicht das Fremde, Neue, auch nicht, dass sie selbst Schöpfer von Kultur sein oder werden könnten. Es wird gechippt und es piept überall. Die virtuellen Spatzen pfeifen es von den Schuldächern, Schüler ans elektronische Gerät, jedem Schüler einen Laptop. Aber der Nachweis ist noch nicht erbracht, dass der PC ein Mittel gegen Vereinsamung, Isolierung und mangelnde soziale Kompetenz ist. Ist nicht mit demselben Recht ein anderes Gerät, und zwar ein musikalisches Instrument, zu fordern? Hans-Günter Bastian in der FAZ vom April 2000. Der Historiker Rossack behauptete schon 1986, dass durch den Einzug der PCs in die Kinderzimmer und Schulen ein Verlust des Denkens aufgrund der Dominanz eines mechanischen, digitalisierten Denkens begonnen habe. In allen Kulturen gilt die menschliche Stimme als das früheste, persönlichste und natürlichste Instrument für unmittelbaren Ausdruck und Kommunikation. Auf der ganzen Welt äußern sich die Menschen durch ihre Stimme. Unsere Stimme ist uns als Instrument am nächsten und gibt uns die Möglichkeit, Verbindung zu uns selbst und zur Außenwelt herzustellen. Unsere Stimme drückt aus, wer und wir sind und was wir empfinden. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Menschen musikalisch sind. Wir werden mit der Stimme als Instrument und dem Herzschlag der Mutter als Rhythmus geboren. Für die Liebe zur Musik braucht es keine musikalische Anleitung. Man muss sich nur auf sie einlassen, sie leben lassen. Jedes Kind, das selbst musiziert, kann zu dem schönen Erlebnis vorstoßen: Ich kann was, ich bin was. Es gilt, die Menschen nicht gleichsam zu Computern zu erziehen. Ohne die künstlerischen Fähigkeiten kann es kein sinnvolles Verhältnis zur Wirklichkeit geben. Alle Experten sind sich darin einig, dass musikalische Bildung nicht nur zum Herzstück unserer Kultur gehört, sondern unverzichtbar für die emotionale und seelische Entwicklung ist und dass sie intellektuelle Fähigkeiten und soziale Kompetenz stärkt. Die Musiktherapie hat eine lange Tradition. Mit der Beschreibung des depressiven Königs Saul durch das Harfenspiel Davids finden wir eine der ältesten schriftlichen Verweise auf die Verwendung der Musik als Therapie. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. 1. Samuel 16, 23. Der Dichter Novalis ging sogar so weit zu behaupten, dass jede Krankheit ein musikalisches Problem sei, das demzufolge durch musikalische Auflösung geheilt werden könnte. Natürlich haben sich im Laufe der Zeit die musikalischen Behandlungsmöglichkeiten sehr geändert, aber nach wie vor ist die Überzeugung anerkannt, dass mit bestimmten Musikstücken körperliche und seelische Heilungsprozesse gefördert werden können. Ziel einer entwicklungspsychologisch orientierten Musiktherapie ist das Erleben, aushalten können und schließlich genießen zwischenmenschlicher Beziehung, die auf emotionalen Fähigkeiten beruht. Die entwicklungspsychologisch orientierte Musiktherapie hat die Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehungsfähigkeit zum Ziel und fokussiert damit den emotional-kognitiven Entwicklungsstand des Kindes. Dabei nutzt die Musiktherapie die in der Natur vorhandenen musikalischen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die bewusst oder unbewusst von Zuhörern empfunden werden. Das tragende Element der Musik ist der Rhythmus, ein wiederkehrender periodischer Vorgang, der sich aus Tönen zusammensetzt und seine Analogie in den biologischen Rhythmen des Menschen findet. Auch hat die Musik eine aktivierende Funktion, die zur Harmonisierung von Bewegungsabläufen und zur Unterstützung motorischer Funktionsübungen eingesetzt werden kann. Musik kann sowohl sozialisierende und individualisierende Wirkung haben. Musik ist wichtig für die Entwicklung von Persönlichkeit, Identität und für das Gemeinschaftsgefühl und Zugehörigkeit sein. Heute wird den Erwachsenen die Fähigkeit zu lernen selbstverständlich zugestanden. Untersuchungen haben ergeben, dass im Gehirn bis ins hohe Alter nicht nur synaptische Verbindungen, sondern sogar Neuronen entstehen können. Wie eingangs dargestellt, geht man heute davon aus, dass sich die Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter verändert. Das betrifft auch Singen und Musizieren. Musizieren eröffnet Gestaltungsräume, besonders im zwischenmenschlichen Bereich. Wer musiziert, tut bewusst etwas für sich. Er gewinnt die Erfahrung, Musik individuell gestalten zu können. Musikalisches Lernen umfasst unsere gesamte Lebenszeit. Ja, Erwachsene lernen in weitaus größerem Maße als Kinder und Jugendliche, eigenverantwortlich zu entscheiden, mit welcher Musik sie sich auseinandersetzen. Die musikalische Entwicklung endet keineswegs mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter. Wir können unser Interesse nicht nur an populärer Musik der Jugendzeit entwickeln, sondern auch an Musik, die nach der Jugendzeit populär ist. Natürlich ist die Bedeutung der Musik für jeden von uns sehr unterschiedlich. Welche Musik wir bevorzugen, ist immer von unserer individuellen musikalischen Biografie über die gesamte Lebensspanne abhängig. Neue Erkenntnisse zeigen, dass auch in der Musiktherapie, selbst bei demenziellen Störungen, Lernprozesse möglich sind. Entsprechende Untersuchungen haben ergeben, dass erfolgreiche Musiktherapie das Singen und Hören favorisieren und die Musik die Betroffenen berücksichtigt. Dafür werden zunehmende erfahrene Musiktherapeuten gebraucht. Ebenso wird es immer wichtiger, ein spezifisch musiktherapeutisches Wissen und entsprechende Kompetenzen in den Studiengängen der Sozial- und Heilpädagogik sowie in den Ausbildungen zum Altenpfleger zu berücksichtigen. Musische Fächer, in denen allgemeine musikalisch-künstlerische Basiskompetenzen erworben werden, reichen dafür nicht mehr aus. Es wird von immer größerer Bedeutung, in den Ausbildungsgängen von Pflege, Sozial- und Heilpädagogik musiktherapeutisches Grundwissen und Kompetenzen aufzunehmen. Martin Luther hat Psalmen umgedichtet und vertont, altkirchliche Hymnen ins Deutsche übertragen, biblische Erzähllieder geschrieben und geistliche Kinderlieder verfasst. Er setzte sich für eine Liederschule von Kindheit an ein. Für jedes Kind sollte es zwar keine Flöte geben, aber die ordentliche Schulung im Liedgesang. Kinder müssen singen und die Musiker mit der ganzen Mathematika lernen. Lieder, davon war Luther überzeugt, prägen stärker als jeder gesprochene Text. Luther hat die Psalmen als Theologieprofessor immer wieder für Studenten ausgelegt und in seinen Stundengebeten verinnerlicht. Das brachte ihn auf die Idee, das deutsche Psalmlied zu erfinden. 7 Psalmlieder sind von ihm überliefert, zum Beispiel »Ach Gott vom Himmel, sieh da rein« oder »Aus tiefster Not schreie ich zu dir«. Seine Lieder sollten den Menschen Glaubenszuversicht schenken. Wir singen weder Trauerlieder noch Klagegesänge bei unseren Toten, sondern tröstliche Lieder von Vergebung der Sünden, von Ruhe, Schlaf, Leben, Auferstehung der verstorbenen Christen, womit unser Glaube gestärkt und die Leute zu rechter Andacht ermuntert werden. Denken wir an Martin Luthers Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«, das seine biblische Standortbestimmung im Ringen um den reformatorischen Weg der Kirche wurde. Als er Psalm 46 in einem Lied auslegte, ahnte er wohl nicht, dass seine Zeilen in den folgenden Jahrhunderten zur Hymne der Reformation werden sollten. »Ein feste Burg ist unser Gott« ist in zahlreichen Sprachen übersetzt worden und wird zum Reformationstag überall auf der Welt gesungen. Schon in der Zeit der Reformation wurde es zu einem Kampflied gegen diejenigen, die sich dem Wort Gottes verweigerten. Es wurde zu einem Bekenntnislied der Protestanten. Heinrich Heine nannte das Lied die Marseillaise der Reformation. »We shall overcome« wurde anfangs zum Lied der unterdrückten Farbigen in den USA. Jung, rhythmisch und frisch präsentiert sich dieses Lied, das zur US-Studenten- und Bürgerrechtsbewegung gehört, wie kaum ein anderes. Es gilt als einer der frühesten Protestsongs und war ein Schlüsselsong der US-Bürgerrechtsbewegung. Das Lied geht zurück auf Texte von Charles Tindley aus dem Jahre 1903, das als Gospel noch den Titel »We Shall Overcome Someday« hatten. Pete Seeger sang »We Shall Overcome« am 8. Juni 1963 in der Carnegie Hall, New York City, zum ersten Mal. Berühmt wurde das Lied im August 1963, als Joan Baez es vor 300.000 Zuhörern auf dem Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit sang. Diese und viele andere Lieder hatten und haben eine ansteckende Wirkung. Sie haben mit dazu beigetragen, dass sich die Welt verändert hat. Sie haben Menschen den Mut gegeben, für ihre Freiheit und ihre Überzeugungen einzustehen. Musik ist die geheimnisvolle Sprache der Menschheit, so hat es der amerikanische Literaturprofessor Longfellow auf den Punkt gebracht.
Radio Fips, die Lesebühne. Dr. Matthias Dannenmann, festhalten, was festhält.
Von der Bedeutung des Erzählens. In der Jungschar des CVJM Pfauendau erlebte ich zwei Personen, die uns mit ihrem Erzählen begeisterten, Karl Otto und Luise Horch. Sie leiteten die Jungschar-Stunden, die wöchentlich von über 100 Jugendlichen besucht wurden. Beide konnten sie erzählen wie kaum jemand anderes. Lustige und schaurig schöne Geschichten, Abenteuer und reale Begebenheiten, biblische Geschichten, von ihnen erzählt, wurden für uns unvergessliche Erlebnisse. Es geht darum, Geschichten authentisch erzählen zu können. Solch individuelles Erzählen schafft Freiheit und gibt Anstoß zu neuen Lebensperspektiven. Zu fragen ist jedoch, ob wir heute noch erzählen können, vielleicht auch, ob wir erzählen wollen. Rainer Maria Rilke lässt in seinem Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Bricke« den Ich-Erzähler sagen, »Dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ich habe nie jemanden erzählen hören.« Beim Erzählen ist auf drei Erfahrungen hinzuweisen. Jedes Erzählen ist zunächst ein subjektives, individuelles Erzählen. Zum anderen lebt jede Erzählung von einem Ereignis. Schließlich ist jedes Erzählen gebunden an die Möglichkeit authentischer Erinnerungen. Diese Elemente stellen die besonderen Möglichkeiten zum Erzählen dar. Wir können Geschichten gegenüber nicht passiv bleiben. Wer eine Geschichte erzählt, muss sie selbst weitergeben und mit seiner Person an ihr Anteil nehmen. Nur so kann er erzählen. Geschichten zu erzählen hilft, unser Leben zu verstehen. Sie erzählen uns in Bildern, was ein Mensch zum Leben braucht, warum bestimmte Handlungen als gut, andere als böse anzusehen sind. Geschichten zu erzählen oder auch erzählt zu bekommen, eröffnet uns Vorstellungen für Lebensformen, die wir nicht von uns aus erkennen und kennenlernen können. Jeder, der eine Erzählung hört, ist gespannt, wie ihr Ende ausgeht. Das ist ein wichtiger Aspekt des Erzählens, die Spannung bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Eng verbunden mit Märchen ist die Fabel. Tiere, Pflanzen und anderen Fantasiewesen besitzen menschliche Eigenschaften. Das Kaninchen ist frech, der Esel ist störrisch, der Fuchs ist schlau. Geschichten suchen die Gerechtigkeit, wie bei dem geächteten Robin Hood, der die Reichen im Sherwood Forest ausraubt und das Erbeutete den Armen gibt. Geschichten machen aber auch auf bestehende soziale Verhältnisse aufmerksam. Ein Beispiel ist Oliver Twist von Charles Dickens. Nach dem Tod seiner Mutter kommt der junge Oliver in ein Armenhaus. Danach wird er als Lehrling an einen Leichenbestatter verkauft. Er flieht und landet bei einem Kriminellen, der ihn zu einem Dieb ausbildet. Oliver Twist möchte die Menschen auf die erbärmliche Situation der Armen aufmerksam machen. Geschichten können jedoch auch erzieherische Wirkung haben. Der Frankfurter Arzt Dr. Heinrich Hoffmann zeigt im Struwwelpeter, was Kindern widerfährt, die nicht brav sind und sich nicht daran halten, was ihnen ihre Eltern sagen. Paulinchen spielt trotz Verbot mit Streichhölzern und brennt lichterloh. Suppenkasper und Hans Guck in die Luft sind in unserer Umgangssprache bekannt geblieben. Geschichten können auch unsere Fantasie anregen, wie die vom Zauberlehrling Harry Potter, der mit seinen Abenteuern Männern und Frauen jeden Alters fesselt. Die Bücher erreichen eine Millionenauflage. Zu den herausragenden Wirkmechanismen von Geschichten gehört, dass diese sehr bildhaft sind. Wie wichtig Bilder sind, zeigt sich daran, dass sich der Mensch in seiner Umwelt stark visuell orientiert. Über 60% aller Informationen nehmen wir über unsere Augen auf. 60% der Gehirntätigkeit sind dem Wahrnehmen, Verarbeiten und Speichern von Bildern gewidmet.
Radio Fips, die Lesebühne. Sie haben gehört, Dr. Matthias Dannenmann, festhalten, was festhält, umkehren, hat Zukunft. Herr Dr. Dannenmann, vielen Dank fürs Kommen. Sollten Sie sich später zugeschaltet haben und Interesse an der gesamten Sendung haben, wir haben heute eine Premiere. Es ist die erste Lesebühne, die wiederholt wird. Die Wiederholung läuft am 21. Juni um 10 Uhr, am 25. Juni um 23 Uhr und am 6. Juli um 14 Uhr. Drei Tage oder zwei Tage vor der nächsten Lesebühne mit Klaus-Peter Lüttke. Jesus liebt Trans. Transidentität in Familie und Kirchgemeinde. Transidentität ist eine große Herausforderung für die Betroffenen, wie für deren Umfeld in Familie und Kirchgemeinden. Dieses Buch versucht für Sie und die Kirchen Trans als Geschenk Gottes zu erschließen. Dabei zeigt es praktische und geistliche Wege auf. Es ist eine praktische Orientierungshilfe für Menschen mit Berührungen von Transidentität in Familien, Bekannten und Freundeskreis. Seelsorgerinnen, Pädagoginnen, Mitarbeitende, Leiterinnen in Kirchen und Freikirchen. Der Autor Klaus-Peter Lüttke ist evangelischer Diplomtheologe und Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Er und seine Frau haben drei Kinder und wurden von der Transidentität ihres jüngsten Kindes überrascht. Als Christen haben sie den Weg zu einer gelebten Geschlechtsidentität in sein neues soziales Geschlecht mit neuem Namen unterstützt und begleitet. Klaus-Peter Lüttke ist ehrenamtlicher Elternberater im Transkindernetze e.V. Und zum Abschluss hören wir jetzt nochmal Jürgen Werth.